2022 könnte die Aussage "Sell in May and go away" umgedreht werden. Könnte also heißen "Buy in May and go away".
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Zu Beginn schauen wir uns einmal kurz an, wo diese Aussage überhaupt herkommt und welche Fakten dahinter stecken. Wenn wir statistische Entwicklungen anschauen und sogenannte saisonale Entwicklungen des Kapitalmarktes, so im Allgemeinen über ein Jahr gestreckt, dann zeigen saisonale Charts, dass so die ersten 4 Monate des Jahres, Januar bis April, recht stark sind. Dann kommt eine ruhigere Zeit. Früher sind die Händler, die Anleger in Urlaub gefahren. Heute wird ja sehr viel über Computer gehandelt. Die fahren nicht auf Urlaub und die technischen Systeme fahren normal deswegen weiter. Aber trotzdem, aus der früheren Zeit war so Mai bis August eine ruhigere Zeit, um dann im Jahresendspurt September bis Dezember wieder stärker zu sein. Natürlich gibt es für all diese Statistiken auch Zeiten, wenn es super funktioniert, aber auch Phasen, wenn es gar nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt aber 2022 hernehmen, und gestern ist diese Aussage wieder aufgetaucht: Na, was halten Sie davon, Herr Janosch, im Mai alles zu verkaufen und zu gehen? Einerseits ist diese Aussage noch ergänzt damit, dass es dann heißt: But remember to come back in September. Das heißt, wenn man schon im Mai geht, dann auf jeden Fall wieder zurückzukommen. Und genau das ist ja bei Langzeitinvestments die wichtigste Frage. Lohnt sich, solche Timing-Schritte zu setzen? Häufiger zeigen die Marktbewegungen und Entwicklungen, dass es sich nicht auszahlt. Aber 2022 schaut alles anders aus. Wir haben die ersten 4 Monate des Jahres als die schwächsten 4 Monate seit langem gehabt. Da muss sehr weit zurückgehen auf 1939. Im Aktienmarkt eine Korrektur von 10% ist, sagen wir mal, nicht so tragisch. Das ist normal, gehört dazu. Aber eine 10%ige Korrektur bei den Staatsanleihen, das ist schon heftig. Und speziell, wenn wir die Anleihen anschauen und hier näher aufdröseln, dann sehen wir, dass zum Beispiel Staatsanleihen, die eigentlich ausfallssichere Staatsanleihen sein sollten, im Vergleich zu High-Yield-Anleihen, das sind hochverzinste Unternehmensanleihen in den meisten Fällen, man könnte auch sagen Junk-Bonds. Das Interessante ist, dass in diesem Jahr die ausfallssicheren langfristigen Staatsanleihen deutlich stärker im Kurs gefallen sind als Unternehmensanleihen. Und das ist normalerweise nicht normal. Wenn wir eine Krise hätten, dann würden die Unternehmensanleihen stärker im Kurs fallen. Warum? Naja, weil die Zinsen dort stärker steigen müssen. Bei den Staatsanleihen sind die Zinsen gestiegen, weil die Notenbanken verkündet haben, dass sie kurzfristig die Zinsen heben wollen. Und deswegen sind die Renditen auch bei den langfristigen Anleihen in die Höhe gegangen. Aber bei den Unternehmensanleihen ist nichts passiert. Und da baut sich schon ein bisschen was auf, weil speziell die Unternehmensanleihen sind eher illiquid. Und darüber haben wir in diesem Podcast schon mal gesprochen, dass in den vergangenen Jahren gerade bei institutionellen und konservativen Vermögensverwaltern sehr viel in nicht täglich gehandelte illiquide Anleihenkonstruktionen gegangen ist. Solange die Gelder reinfließen und diese Positionen mit 100 in den Büchern bewertet werden, ist es kein Problem. Wenn nur dann alle auf einmal raus wollen oder die Risiken steigen, dann wird es sehr eng. Wenn etwas illiquidit heißt, es gibt keine Käufer oder nicht genügend Käufer, um dann an solchen Tagen auch Preise abzubilden, und dann können die Kurse sehr fröhlich nach unten abrauschen. Das Zweite, was für 2022 wichtig ist, weil es sehr viele Anleger gibt, die mich auch fragen, wir sprechen hier im Podcast darüber, dass sehr viele Assetklassen so stark gefallen sind, aber wenn man das eigene Portfolio anschaut, sieht man nicht so viel. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens sprechen wir teilweise über einzelne Nischenbereiche, wenn man jetzt zum Beispiel über Technologiesektor spricht, dann hat sich dort eine deutlich stärkere Bewegung abgespielt und innerhalb des Technologiesektors natürlich nicht bei allen Firmen, nicht bei allen Bereichen. Diesen Technologiebereich muss man auch zerlegen auf unterschiedliche Gruppen und eine Gruppe, die am stärksten betroffen ist von der aktuellen Korrektur, das sind die ganzen Startups, Unternehmen, die heute noch keine Gewinne erwirtschaften, neu sind, immer ihre Fantasie und Zukunftsperspektive dem Kapitalmarkt verkauft haben. Das hat gut funktioniert in einem Zeitfenster, sagen wir 2020, 2021. Aber aktuell funktioniert es nicht. Der Kapitalmarkt will derzeit nicht nur Stories hören und da sind viele Unternehmen, die haben nur mit ihrer Story Geld eingesammelt. Immer mit dem Versprechen, später dann. Und dieses Geld einsammeln, Geschäftsmodell funktioniert nicht. Und da sollte ich als Anleger auch hinschauen, was ist in meinem Portfolio drinnen. Und wenn ich viele von diesen Unternehmen habe, dann wird es gefährlich im Blumenwald. Und die zweite Gruppe, das sind Unternehmen, die waren früher mal First Mover, waren alleine. Paradebeispiel dafür könnte sein Netflix als Geschäftsmodell. Netflix war alleine, hat die Streaming-Thematik dominiert und diesen Markt beherrscht, aber in der Zwischenzeit sind Konkurrenten aufgetaucht und damit können die Zahlen nicht mehr einfach und die Margen so wachsen, wie sie das früher waren und das muss ich als Anleger auch akzeptieren. Das ist auf einer Seite auch ein Realitätsschock möglicherweise, um einzugestehen, dass die schönen alten Zeiten nicht so bald wieder zurückkommen werden. Und dann gibt es die dritte Kategorie bei den Technologiewerten. Die sind schon wirklich rausgewachsen, sind globale dominante Unternehmen, haben Technologieführerschaft, haben Preismacht, haben Markenmacht und die verdienen auch ohne irgendwelche Gelder einzusammeln, Geld, haben Cashflow, haben ein gesundes Geschäftsmodell. Und diese drei Kategorien, die muss ich schon unterscheiden und alles in einen Topf zu werfen, wäre fatal. Das ist eine Zeit lang nicht so schlimm gewesen, aber aktuell wird das aufgetrennt. Und das ist speziell für junge Anleger ganz wichtig, weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn man mit dem Kapitalmarkt sich beginnt zu beschäftigen, dass man anlegt selber und irgendwo ein Online-Broker hat und dann Gewinne einfährt. Das war 2020 so, 2021 so, im ersten Quartal noch. Da haben dann viele Junge geglaubt, so, sie können es. Und haben übersehen, dass in Wahrheit alles aufgeschwemmt wurde. Es ist völlig egal, wo man irgendetwas hingelegt hat. Rückwirkend sieht man das ganz eindeutig, wie wir damals drinnen waren. Hab ich oft in vielen Videos und Podcasts gesagt, okay, das sind Risiken, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Nur weil Risiken da sind, heißt es ja nicht, dass es dann kollabiert. Aber es ist ganz gut zu wissen, wie nah sitze ich am Feuer, um mich dann nicht zu wundern, wenn es heißer wird. Und da gab es sehr viele Rückmeldungen, Kommentare auf Videos, auf Podcasts. Und aus diesen Kommentaren kann ich meist ableiten, wie lange ist jemand, der Kommentierende, wie lange ist der überhaupt im Kapitalmarkt? Wie viele Wochen, wie viele Monate? Aber oft sieht man aus den Rückmeldungen, dass das keine Jahrzehnte Erfahrungen sind. Und da habe ich begonnen. Genau, das Schlimmste wäre, wenn man am Anfang Gewinne hat, dann gibt es einen Rücksetzer, dann haben sehr viele noch, so Mitte jetzt Jahres 2021, die Mentalität genutzt, ah, buy the dip, wenn Kurse zurückfallen, einfach hineinkaufen, weil es geht eh sowieso alles nach oben. Und jetzt haben wir eine längere Phase, schwierige Marktsituationen und auch die Aussichten sind nicht die schöne alte Zeit, quasi 2022, 2021, sondern eine andere Realität. Die Märkte kehren zurück und wollen, und das wollen auch die Notenbanken, wieder zurückkehren in eine Bahn vor Covid. Also größenordnungstechnisch so 2019, 2018. Und da ist immer wieder ganz wichtig, dass ich als Anleger mir anschaue, wie schaut mein Portfolio aus, wie schaut es langfristig aus. Ein Langfristportfolio braucht sich keine Sorgen machen. Und das hat man auch gesehen, als europäischer Anleger waren die Kurs Verluste, die man in den Depots gesehen hat, nicht so heftig wie zum Beispiel für Dollaranleger. Für einen Amerikaner war jetzt seit Jahresanfang wenn man den MSCI World Index anschaut, in der Spitze minus 18%. Für den Europäer nur minus 10. Wie kann das sein? Naja, weil der Euro abgewertet hat. Wenn also die eigene Währung im Vergleich zu den globalen Märkten abwertet, dann werden die Kursrückschläge kompensiert durch einen Devisenkursgewinn im Vergleich, wie gesagt, zum Dollar. Und sehr viele Assetklassen haben deswegen nicht so blutige Spuren hinterlassen wie für den Dollaranleger. Wir werden mal darüber auch plaudern, dass zum Beispiel auch die Inflation für den Dollarinvestor in Amerika sich ganz anders durchschlägt und abbildet und nicht so heftig ist wie für den Europäer, weil die Strukturen ganz anders sind. Aber ganz wichtig ist, dass ich das akzeptiere oder zur Kenntnis nehme, dass die Hauptanlagekategorien derzeit in Dollar eingepreist sind und wir profitieren eigentlich davon als europäische Anleger, dass der Euro abgewertet hat. Gleichzeitig wird durch die Euro-Abwertung der europäische Markt auch interessant, weil sehr viele Unternehmen in Europa auf Export spezialisiert sind und ein schwächerer Euro eher für die Exporteure ein Vorteil ist. Sie können preislich da besser spielen, gerade gegen die Amerikaner, die mit dem starken Dollar schon kämpfen. Also das sind alles Bewegungen, die könnte man im Portfolio, bei der Portfoliozusammenstellung mit berücksichtigen. Gestern haben wir über Walmart gesprochen, weil bei Walmart etwas Interessantes passiert ist. Da haben wir zum ersten Mal gesehen, dass der Konsument anscheinend, der amerikanische Konsument, beginnt zu reagieren. Das wollen eigentlich die Zentralbanker sehen, dass der Konsument reagiert und nicht einfach auf Teufel komm raus konsumiert. Und er beginnt tatsächlich zu selektieren, was er einkauft, welche Waren er einkauft. Und damit ergibt sich für die Unternehmen eine Giftmischung natürlich, weil einerseits dadurch, dass der Konsument anders einkauft und die Rohstoffpreise, die gestiegen sind, nicht weitergegeben werden können, entsteht Margendruck. Die Kosten für Rohstoffe werden, so wie es derzeit ausschaut, weiterhin hoch bleiben und vielleicht sogar steigen. Wenn die Spekulanten dann raus sind, dann sieht man, wie der Markt tatsächlich aufgestellt ist. Und die dritte Komponente sind die Lohnkosten. Und die Lohnkosten steigen in Amerika deutlich schneller als in Europa. Das Interessante ist, dass auch bei der Inflationszusammenstellung in Amerika die Lohnsteigerungen, die Lohnkosten im Inflationskorb stärker abgebildet werden. Und weil die Lohnkosten steigen, steigt die Inflation. Das heißt, eigentlich ist die Inflation über eine Lohnsteigerung in Amerika bei den Konsumenten angekommen. Und deswegen geht man davon aus, dass die Konsumenten durch diese Lohnsteigerung weiterhin im Normalfall als Kaufkraft erhalten bleiben. In Europa schaut es anders aus. In Europa sind die Lohnsteigerungen erst nachdem die Inflation gestiegen ist. Die Inflation ist aber aufgrund der Rohstoffpreise gestiegen und der Energiekosten gestiegen. Das heißt, in Europa ist der Konsument von der schon gestiegenen Inflation noch nicht positiv betroffen, sondern eher negativ betroffen und darf hoffen, dass es dann, weil die Inflation gestiegen ist, vielleicht eine dementsprechende Lohnsteigerung geben könnte. Das heißt, wir sehen, dass die gleiche Situation sich unterschiedlich auswirkt, ob man jetzt den amerikanischen Markt hernimmt oder den europäischen Markt. Und somit ist die Inflation, die wir hier derzeit in Europa haben, eine problematischere, weil andere Ursachen dahinter sind als in Amerika. Über Walmart haben wir also gesprochen und danach, nach Walmart, ist Target rausgekommen, ein ähnlich großes Unternehmen im Heimwerkerbereich, und da gab es nicht 11% Kursrückgang, sondern gleich 25%. Also ein Viertel des Unternehmenswertes ist innerhalb von einigen Stunden vernichtet worden. Das hört sich jetzt so brutal an, aber wenn wir zurückgehen auf das Jahr, sagen wir 2021 in Juli, also vor einem Jahr, war Target in etwa um 10% höher, naja, nicht einmal 10%, um 5% höher als heute. Das heißt, in der Zwischenzeit hat es dort schon eine extreme Steigerung gegeben, die jetzt als Luft rausgegangen ist. Und wenn man die Kursentwicklung von Target sehr lange anschaut, seit 1994, dann sehen wir, dass hier, das geht jetzt im Podcast nicht, aber ich sehe das als Chart vor mir, dass seit 1997 ungefähr dieses Unternehmen in einer gesunden Aufwärtsbahn sich bewegt hat mit Schwankungen und in der Pandemiezeit 2022 durch unterschiedliche Maßnahmen auch als Profiteur des Covid-Lockdowns rausgeschossen ist nach oben, über diese gesunde Bahn hinaus, wenn man so haben will. Und jetzt findet lediglich eine Korrektur wieder zurück in diese Bahn statt. Das heißt, das ist auch ein Teil der ganz normalen Normalisierung des Marktes. Und das ist das, was unser Ziel sein muss, dass wir in normale Rahmen wieder zurückkehren, weil diese abnormale, absurde Rahmenbedingungen, die wir 2020 und 2021 gehabt haben, ist dauerhaft nicht zum Aushalten, dafür ist unsere Wirtschaft nicht ausgerichtet. Und deswegen normalisieren sich Schritt um Schritt die Themen. Jene Anleger, die ein sehr breites globales Portfolio aufgestellt haben, die brauchen sich keine Sorgen machen, weil am Ende des Tages die globalen Märkte weiterhin existieren werden. Die globalen Märkte werden auch weiterhin Gewinne erzielen. Es wird da und dort möglicherweise Schwerpunktverschiebungen geben, dass mal in Asien vielleicht eine Zeit lang mehr Kapital zufließt, dann in andere Industriesparten zufließt. Aber wie gesagt, wenn ich breit aufgestellt bin, dann mache ich mir da keine Sorgen. Und vor allem, das Wichtige ist, mit breit aufgestellten Vermögensverwaltungen, Portfolios, Investmentfonds oder ETFs brauche ich auch nicht traden. Das bringt gar nichts, weil da bin ich schon sehr, sehr breit aufgestellt und da hilft mir irgendetwas im Timing-Bereich hin und her zu hüpfen überhaupt nichts. Was noch interessant war, dass wir in den vergangenen zwei Wochen eines beobachten konnten, die Anekdote, dass Kryptowährungen und Bitcoin zum Beispiel inflationsschützend sind, die Anekdote hat sich in Luft aufgelöst. Warum? Naja, weil wir derzeit sehen und in einer Zeit, wo es keine Inflation gab, damals noch groß zu erzählen, dass diese Anlagekategorien inflationsschützend sind. Das war lieb, nett. Es gab keine Inflation, man konnte das gut erklären oder in die Auslage stellen, aber jetzt ist die Inflation da und man sieht, dass das tatsächlich nicht funktioniert. Es gibt viele Versuche, das zu erklären, warum es nicht funktioniert, aber eine Sache ist ganz wesentlich. Sicherheit bietet nur Cashflow. Sicherheit bietet nur laufende Einnahme. Das ist bei den Aktien so, das ist bei Unternehmen, die eine Blue-Chip-Stellung im Markt haben, die nicht auf Kredite angewiesen sind, die trotzdem Cashflow generieren und Gewinne erwirtschaften. Das Gleiche ist aber auch bei Anleihen. Anleihen, und das übersehen sehr viele, Anleihen, die endfällig tilgen, bei diesen Anleihen steigt das Risiko mit der Laufzeit. Das Risiko sinkt nicht mit der Laufzeit. Warum? Wenn Anleihen ausfallen, dann fallen sie am Ende der Laufzeit aus, weil da ist dann soweit, dass die Unternehmen Zinsen und die Tilgung bezahlen müssen. Und wenn sie nicht umfinanzieren können, naja, dann ist eng. Und deswegen muss man da sehr aufpassen bei Geschäftsmodellen oder bei Themen, wo alles auf endfällige Tilgung aufgebaut ist und während der Laufzeit kein Cashflow generiert wird. Es ist in manchen Phasen, in manchen Zeiten ganz gut, aber es gibt dann eben neue Rahmenbedingungen, unter denen das nicht funktioniert. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel bei Gold. Gold ist nicht deswegen sicher, weil dort Cashflow generiert wird. Aus Gold kommt auch nichts, sondern der Goldpreis ist deswegen steigt, weil möglicherweise mehr Unsicherheit und Panik im Markt ist und deswegen fließt was hinein. Auch bei den Kryptos war das so, dass die Kurse gestiegen sind, weil natürlich eine bestimmte Gruppe daran interessiert war, Nachrichten und Stimmungen zu lancieren und zu verbreiten, die immer mehr Leute dazu bewegen, zu sagen, okay, ich kaufe das und solange Kapital hineinströmt, schieben sich die Kurse nach oben. Aber das Interessante ist, dafür gibt es extra eine wissenschaftliche Ausrichtung, die Behavior Finance Richtung, wenn man da Leute befragt, wie ordnen sie die Kapitalströme, die Kursbewegungen im Kryptobereich ein, dann sagen sehr, sehr intelligente Leute aus diesem Bereich, dass sie die Bewegungen im Kryptobereich den klassischen Modellen nicht zuordnen können. Teilweise sind die Bewegungen absurd und alleine, wenn man nur anschaut, wie stark intransparent bestimmte sogenannte Wale diesen Bereich in der Hand haben, zum Beispiel bei Bitcoin, haben 2% der Wallets, dort wo man also Bitcoins sammeln und parken kann, 40% der Bitcoin-Bestände in der Hand. Das sind diese großen Bitcoin-Halter. Und die Frage ist, wann und welche Mengen stoßen sie ab? Die Jünger und die Anhänger der Bitcoin-Geschichte, die sagen immer wieder, na, die werden nichts verkaufen und die werden nicht blöd sein, weil, und da steckt für mich auch ein bisschen Hoffnung drinnen, dass sie sagen, ich folge denen und hoffentlich flüchten sie nicht, ohne mich zu informieren, weil sonst muss ich die Zeche zahlen und sie sind dann irgendwie raus. Also da hat man gesehen in den letzten 2 Wochen, dass es eine tatsächlich spekulative Kategorie ist und irgendwie rücken derzeit die Kräfte wieder auf die richtige Bahn wieder zurück, dass es bei Geschäftsmodellen, die gesund sind, die eine gute Basis haben, dort geht es in die richtige Richtung, und bei Geschäftsmodellen, wo es nur auf Hoffnung, auf Zukunft, auf Versprechen, auf Perspektive aufgebaut ist, die kriegen eindeutig immer mehr und mehr Probleme. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in ein hoffentlich ruhigeres Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche am Montag beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.